Am 27. Juni fand die erste Fernsehdebatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und Donald Trump statt. Und nach dem katastrophalen Auftritt des amtierenden Präsidenten kündigte dieser an, nicht mehr für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Kurz darauf wurde Kamala Harris zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten gekürt. Ihr Auftrag? Den bereits beinahe aussichtslosen Kampf gegen Donald Trump zu gewinnen. In wenigen Tagen erfahren wir, ob Kamala Harris zur ersten weiblichen Präsidentin der Vereinigten Staaten wird. Aber wie ist sie in diese Position gekommen? Eine mögliche Erklärung dafür ist das Phänomen der gläsernen Klippe. Und genau dieses Phänomen wollen wir uns heute anschauen. Existiert das wirklich? Wie geht man damit um? Und was sind die Kritikpunkte daran? Und damit herzlich willkommen beim Podcast Zwischen Zeilen und Zeiten. Mein Name ist Anna-Karin Schmidt und ich freue mich, mit euch heute das Thema der gläsernen Klippe etwas genauer zu betrachten. Wie immer findet ihr weiterführende Informationen und eine Buchempfehlung in den Shownotes dazu. Also, schauen wir uns das Thema genauer an. Im Jahr 2023 wurde im österreichischen Frauenmagazin Sheconomy ein Kommentar zur gläsernen Klippe veröffentlicht. Und darin wurde der Begriff als neuerdings häufiger auftretender Begriff bezeichnet. Was jedoch gar nicht stimmt, denn bereits 2004 haben zwei britische Forscher, nämlich Michelle Ryan und Alex Haslam von der University of Exeter, diesen Begriff geprägt. Darin beschreiben sie, dass Frauen häufig dann in Führungspositionen befördert werden, wenn ein Unternehmen oder eine Organisation bereits in Schwierigkeiten steckt. Die Positionen, die nach außen hin nach Macht und Erfolg ausschauen, sind in Wirklichkeit dann häufig mit extrem hohen Risiken verbunden. Es geht also um den metaphorischen Sturz von dieser Klippe, der das Karriereende bedeuten kann. Es ist also besonders wahrscheinlich, weil die Ausgangslage in den Unternehmen oder den Organisationen bereits stark geschwächt war. Die gläserne Klippe geht einher mit der gläsernen Decke, die vielleicht der ein oder andere von euch schon kennt. Die gläserne Decke ist eben jene Decke, die Frauen davon abhält, ihr Potenzial voll auszunutzen und das zu erreichen, was nach ihren Potenzialen möglich wäre. Die gläserne Klippe ist also jenes Phänomen, das folgt, wenn man die gläserne Decke bereits durchbrochen hat. Ob dieses Phänomen wirklich existiert, wird in der Wissenschaft heiß diskutiert. Wichtig ist aber am Anfang zu erkennen, nicht jede Frau, die in einer Führungsposition ist, ist automatisch aufgrund dieses Phänomens in diese Führungsposition gekommen. Es gibt genügend Frauen, die aufgrund ihrer Qualifikation und ihrer Leistung in die Position gekommen ist. Und keiner möchte das diesen Frauen abstreiten. Wir möchten doch einfach nur betrachten, warum es manchmal dazu kommt, dass wenn das Risiko zu scheitern besonders hoch ist, Frauen beliebter sind in Führungspositionen. Manche Studien sagen, dass das Phänomen nicht existiert und wir uns lediglich in einigen prominenten Beispielen festmachen, um das Phänomen zu beweisen. Diese prominenten Fälle sind zum Beispiel die vorhin angesprochene Kamala Harris oder in Österreich Brigitte Bierlein, die nach dem Ende der Kurz-1-Regierung nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos die erste Bundeskanzlerin Österreichs wurde. Das Phänomen ist aber nicht nur auf Frauen beschränkt. Das Phänomen findet bei all jenen Personen statt, die Teil einer Minderheit darstellen. Andersrum gesagt, das Phänomen tritt bei all jenen auf, die nicht weiße Männer sind. Häufig wird auch kritisiert, dass wenn man dieses Thema anspricht, es Frauen erniedrigen soll oder die Leistung von Frauen absprechen soll. Das ist jedoch keinesfalls so. Vielmehr geht es darum, dass wir erkennen, was die Faktoren sind, warum Frauen in diese Position kommen, wie man Frauen in diesem Bereich stärken kann und wie man verhindern kann, dass eben jene Situationen zum Nachteil von Frauen ausgelegt werden. Denn das ist etwas, das leider auch häufig der Fall ist. In den USA hat man zum Beispiel Studien durchgeführt, indem man sich Unternehmen angeschaut hat und verglichen hat, wie war die wirtschaftliche Performance des Unternehmens und war der CEO männlich oder weiblich. Die Times hat dazu in den frühen 2000er Jahren auch einen Artikel veröffentlicht. Mittlerweile ist dieser Artikel auch nicht mehr verfügbar. Jedenfalls, in diesem Artikel sind sie zu dem Schluss gekommen, Unternehmen mit Frauen an der Führung performen schlechter als Unternehmen mit Männern an der Führung. Man hat daraufhin diese Studienergebnisse genommen und sich die Zahlen in den Unternehmen vor dem Führungswechsel angeschaut. Dabei ist man draufgekommen, dass sehr häufig die Unternehmen, in denen die Frauen an die Führungsspitze gekommen sind, bereits im Vorfeld geschwächelt haben oder dass es bereits im Vorfeld erste Probleme gab, die jedoch erst in der Amtszeit der Frau ans Licht gekommen sind und Einfluss auf die wirtschaftlichen Zahlen hatten. Kurzum, man hat damals einfach nicht das ganze Bild betrachtet, sondern nur eine Momentaufnahme gemacht und diese Momentaufnahme für das Argument genutzt, dass Frauen schlechte Führungspersönlichkeiten sind. Aber warum ist dem jetzt so? Warum wählt man Frauen besonders gerne dann, wenn die Männer davor es so richtig verhaut haben? Es gibt verschiedene Gründe dafür und man ist sich in der Wissenschaft bis heute nicht ganz einig, welche Gründe tatsächlich dazu führen, dass dieses Phänomen auftritt. Die eine Seite erklärt das Phänomen folgendermaßen. Es gibt gewisse Stereotype, die man Frauen oder Männern in Führungspositionen besonders zuschreibt. Das Ganze fällt ein bisschen auch unter den Slogan Think Manager, Think Male, Think Crisis, Think Female. Es geht einfach darum, dass wir ein gewisses Bild von Frauen oder von Männern in Führungspositionen haben. Frauen wird eher ein größeres Einfühlungsvermögen zugeschrieben. Sie können mit schwierigen Situationen besser umgehen und Leute emotional besser abholen. Häufig sagt man auch, dass Frauen einen höheren emotionalen Quotienten haben. Ein emotionaler Quotient ist anders als der IQ, den man vielleicht schon kennt, der Intelligenzquotient, eben darauf abgestellt, wie man auf zwischenmenschliche Situationen reagiert. Kannst du das Gegenüber emotional abholen oder nicht? Für diese Theorie sprechen auch zahlreiche Experimente, die unter anderem auch an der University of Exeter durchgeführt worden sind. Da hat man gewisse Situationen den Probanden vorgelegt und die mussten dann entscheiden, ist das eher eine Situation für einen Mann oder eine Frau. Beziehungsweise man hat gewisse Eigenschaften beschrieben, die eine Führungsperson hat und daraufhin konnten dann gerankt werden, glaubt man aufgrund dieser Beschreibungen, dass sich es um einen Mann oder um eine Frau handelt. Das Ergebnis war bei all diesen Experimenten relativ eindeutig. Frauen sind einfach gut in Krisensituationen, weil sie die Leute besser abholen, weil sie ein klares Bild haben und weil sie weniger aggressiv sind und vielleicht ein bisschen umsichtiger sind. Das ist die eine Seite der Medaille. Einen weiteren möglichen Erklärungsansatz findet man in der sogenannten Signaltheorie. Die Signaltheorie beschreibt, wie Unternehmen in Situationen mit Informationsasymmetrie gezielt Signale senden, um Absichten und Ziele zu verdeutlichen. Informationsasymmetrie bedeutet, dass Investoren oder die Öffentlichkeit über ein weniger umfassendes Wissen über interne Prozesse des Unternehmens verfügen als das Unternehmen selbst. An der Universität in Konstanz hat man 2023 eine Untersuchung durchgeführt und 26.000 Ernennungen von Führungspersonen in den USA untersucht. Die Zahlen dabei reichen zurück bis ins Jahr 2000. Dabei konnte man nicht nur die gläserne Klippe bestätigen, denn der Studie zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, als Frau in eine Führungsposition zu kommen, wenn das Unternehmen schon in einer schwierigen Lage ist, um 50% höher als unter sonstigen Umständen. Nein, die Forscher haben auch das Thema der Signaltheorie untersucht. Interessant ist, dass man dabei auch herausgefunden hat, dass die Signalwirkung besonders dann sehr stark ist, wenn zuvor keine Frau in dem Unternehmen tätig war, in Führungsposition, die Ernennung eine interne Besetzung betrifft und das Unternehmen im Fokus von Investoren steht. In diesen Fällen sind die Symbole sehr stark aufgezeichnet. Die Forscherinnen gehen davon aus, dass diese Entscheidungen gezielt getroffen werden, um Vertrauen aufzubauen und Investoren entsprechend zu überzeugen. Die Signaltheorie funktioniert jedoch nur dann, wenn nicht schon zuvor in der Geschichte des Unternehmens oder der Organisation eine Frau oder eine sonstige Minderheit an der Spitze saß. Also, denken wir zum Beispiel wieder an die Politik. Da hat Angela Merkel die CDU übernommen, als die Partei in einer ziemlichen Krise war. Auch heute ist die CDU wieder in einer Krisensituation. Und angenommen, die CDU würde nun eine weibliche Parteivorsitzende vorschlagen, Das hätte keine Signalwirkung mehr, denn wir alle haben uns schon daran gewöhnt, dass eine Frau durchaus Parteichefin sein kann und sogar Bundeskanzlerin kann. Also, die Signaltheorie wirkt nur beim ersten Mal. Hingegen die Theorie, dass es um die Fähigkeiten von Frauen geht und ihr besonderes Einfühlungsvermögen, die geht auch, wenn eine Frau bereits in der Vergangenheit an der Spitze saß. Denn hier geht es nur um Stereotype bezüglich der Fähigkeiten von Frauen. Welche dieser Gründe am Ende vorliegt, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Monika Rosen, die ehemalige Chefanalystin der Bank Austria, hat dazu mal gesagt, die Auswahl einer Frau als Führungskraft signalisiert immer eine Veränderung und sie deutet auf jene Eigenschaften hin, die man typischerweise Frauen zuschreibt. Empathie und Einfühlungsvermögen, Fähigkeit zum Zuhören und zur Zusammenarbeit. Das sind dann aber genau jene Qualitäten, die in einer Krise gefragt sind. Also auch sie sieht es so, dass wahrscheinlich beide Faktoren mitspielen. Ein zentraler Aspekt in jeder Führungsrolle ist, ein Team aufzubauen, das dieselben Visionen wie man selbst teilt. Niemand kann allein Erfolg haben. Eine starke, geeignete Führungsebene ist für den Erfolg eines Unternehmens und einer Führungsperson entscheidend. Leider besteht die Senior Leadership-Ebene, also das oberste Management, oft überwiegend aus weißen Männern. Untersuchungen zeigen, dass diese Gruppe oft nicht nur die zahlenmäßig größte ist, sondern nach oben hin weiter wächst und andere Gruppen verdrängt oder weniger unterstützt. Schaut man sich das zum Beispiel bei den Juristen in Österreich an, sieht man, dass 54% aller Berufseinsteiger Frauen sind. Das bedeutet, wir haben eine ziemlich ausgeglichene Gender Balance. Dennoch, wenn wir uns die eingetragenen Anwältinnen und Anwälte anschauen, beträgt der Frauenanteil lediglich 25,2%. Das heißt, wir haben fast 50% der Frauen im Laufe des Karrierewegs verloren. So ist es auch in anderen Berufsfeldern. Die Annahme wäre doch, dass Frauen in Führungspositionen einen Trickle-Down-Effekt auslösen, dass also mehr Frauen an der Spitze dazu führen, dass auch die Ebenen darunter diverser werden. Doch die Realität sieht leider oft anders aus. Eine Studie aus den USA, die sich mit dem Thema sehr deutlich auseinandersetzt, trägt den eindrucksvollen Titel One Step Forward, One Step Back. Andere bezeichnen den Effekt, den ich jetzt gleich beschreiben werde, als The Glass Cliff Bits Twice. Denn diese Studien haben herausgefunden, dass obwohl eine Frau an der Führungsebene ist, das nicht weiter auf die unteren Ebenen heruntertröpfelt. Vielmehr zeigt es, dass die Ernennung einer Frau oder einer Person mit Minderheitsstatus zur CEO oft nicht den gewünschten Effekt auf die gesamte Führungsebene hat. Stattdessen haben die Untersuchungen ergeben, dass weiße männliche Manager eine geringere Identifikation mit dem Unternehmen empfinden, wenn jemand an die Spitze kommt, der oder die nicht ihren traditionellen Vorstellungen von Führung entspricht. Oder, einfacher gesagt, wenn eine Person an die Führungsspitze eines Unternehmens kommt, die nicht das Spiegelbild der Senior-Ebene ist. Diese verminderte Identifikation führt dazu, dass die Senior-Ebene weniger bereit ist, andere zu unterstützen. Und besonders Frauen und Minderheiten in der Organisation sind davon sehr stark betroffen. Dabei geht es um Unterstützung in Form von Mentoring, Karriereempfehlungen oder auch einfach kollegiale Hilfe im Zuge von Projekten. Das Ergebnis ist, dass wir oft kein Spiegelbild der unteren Ebenen in den oberen Führungsebenen sehen. Trotz hoher Anteile von Frauen auf der Studierenden- und Berufsanwärterebene bleibt die Spitze überwiegend männlich geprägt. Und wenn wir eine Frau an der Spitze eines Unternehmens haben, bedeutet das leider nicht zwingend, dass dieser positive Effekt von oben auf die unteren Ebenen herabtröpfelt. Wir haben nun also eine Frau an der Spitze, deren Level darunter sich nicht mehr so gut mit ihr, ihrer Version und dem Unternehmen identifizieren kann. Gleichzeitig haben wir auf Junior-Ebene Personen, die eben jener sozialen Gruppe angehören, die die Führungsperson angehört, die aber nicht weiter gefördert und aufgebaut werden. Und das alles in einem schon schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Hinzu kommt, dass Frauen häufiger weniger Zeit gegeben wird, gewisse Ziele zu erreichen, als es Männern gegeben wird. Auch das ist durch Studien mittlerweile belegt. Wichtig darum ist es für Frauen, schon von vornherein festzuschreiben, welche Ziele bis zu welchem Stichtag erreicht werden sollen, um hier keine falschen Erwartungen zu schaffen und die Position der Frau weiter zu schwächen. Und dann, wenn es doch passiert, dass Frauen das Unternehmen nicht mehr ändern können, dass sie es nicht mehr retten können, dann werden jene Frauen häufig als Beispiel dafür genommen, dass Frauen in Führungspositionen einfach nichts taugen. Und das, obwohl die Voraussetzungen für sie häufig viel schlechter waren als für Männer. Das Problem dabei ist das Only-Phänomen. Denn je einzelner Frauen oder andere Personen an einer Spitze sind, in dieser Position sind, desto mehr Blick wird auf sie gerichtet. Wenn eine Frau scheitert, wirkt es, als würden alle Frauen scheitern. Und dieser Trugschluss führt dazu, dass es für Frauen häufig noch schwieriger ist, in hohe Positionen aufzusteigen. Die gläserne Decke wird ein Stückchen dicker. Bei dieser ganzen Debatte ist eines wichtig. Frauen, egal aus welchem Grund sie an die Spitze gesetzt worden sind, die Kompetenz abzusprechen, ist in jedem Fall falsch. Denn es gibt sowohl Männer als auch Frauen, die an die Spitze eines Unternehmens oder einer Organisation gesetzt werden, die höchst qualifiziert sind. Es gibt aber auch Männer und Frauen, die an die Spitze eines Unternehmens gesetzt werden und überhaupt nicht dafür qualifiziert sind. Das gibt es auf beiden Seiten. Und das Phänomen der Glass Cliff soll keinesfalls bedeuten, dass Frauen, die nicht qualifiziert sind, an die Spitze eines Unternehmens gebracht werden, um unter Anführungszeichen verbrannt zu werden. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ist ein großartiges Beispiel dafür, dass aus der Glass Cliff etwas Positives erfolgen kann und eine positive langwierige Karriere entstehen kann. Es ist auch wichtig anzuerkennen, dass die Grenzen sehr, sehr verschwimmert sind. Oft kann nicht klar definiert werden, was die Gründe waren, warum eine Person an die Spitze gekommen ist oder warum eine Person an der Spitze nicht so performt hat, wie es von ihr erwartet worden ist. All das ist ein komplexes Thema, in das verschiedene Aspekte mit hineinspielen. Aber die Diskussion um die gläserne Klippe soll Folgendes erreichen. Wir sollen bewusster und aufmerksamer an das Thema herangehen. Einer der wichtigsten Faktoren, die deswegen auch angesprochen wird, wenn es um eine Führungspersönlichkeit geht, die in einer Krisensituation führen soll, ist das Netzwerk. Denn alleine schafft man diese Positionen nicht. Allein schafft man es nicht, eine Krise zu bewältigen, in einem großen Unternehmen, aber auch in einem kleinen Unternehmen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sich rechtzeitig und frühzeitig ein großes Netzwerk aufzubauen, auf das man sich verlassen kann, mit dem man arbeiten kann. Neben dem Netzwerk ist auch der Zeitfaktor relevant. Denn ein Unternehmen, das in einer Schieflage geraten ist, kann nicht von einem auf den anderen Tag gerettet werden. Leider zeigt die Vergangenheit und zahlreiche Studien, dass dieser Zeitfaktor bei Männern und Frauen unterschiedlich bemessen wird. Denn häufig gibt man den Frauen weniger Zeit, das Unternehmen herumzureißen, als man den Männern gibt. Man erwartet von Frauen einfach schnellere Erfolge. Es ist wichtig, sich ein Unternehmen genauer anzuschauen, bevor man eine Führungsposition übernimmt. Das gilt nicht nur für Frauen, das gilt für alle. Gibt es vielleicht besondere Hürden, besondere Risiken, die in der Position auftreten können? Zweitens, einen klaren Zeitrahmen definieren. Besonders für Frauen ist es wichtig, schon zu Beginn einen klaren Zeithorizont zu definieren, bis wann welche Ziele umgesetzt werden können. Natürlich können sich diese jederzeit verändern. Aber dadurch kann verhindert werden, dass falsche Erwartungshaltungen geschnürt werden und sich der Aufsichtsrat eines Unternehmens erwartet, dass binnen 2 Jahren wieder schwarze Zahlen geschrieben werden können. Drittens, das Netzwerk. Ein umfassendes Netzwerk kann dabei helfen, zum einen bereits zu erkennen, ob das Unternehmen vielleicht in einer Schieflage ist, indem man die Möglichkeit hat, sich mit anderen auszutauschen und darüber zu diskutieren. Gleichzeitig kann es dabei einen stützen, wenn man in die Führungsposition kommt, das Unternehmen erfolgreich weiterzutragen. Es ist wichtig, dass die Zahl der Frauen in Führungspositionen weiter steigt. Wenn man sich den aktuellen Albright-Bericht anschaut, dann sieht man, dass wir noch weit davon entfernt sind, dass wir gleich viel oder nahezu gleich viel Frauen wie Männer in Führungspositionen haben. Aber es ist auch wichtig, dass wir darauf achten, dass sich diese Ambitionen nicht nur auf das C-Level erstrecken, sondern dass wir auch die Ebenen darunter betrachten und möglichst diverse Teams aufstellen. Das verhindert nämlich genau das Phänomen, über das wir vorhin gesprochen haben. Nämlich jenes Phänomen, dass sich die Senior-Ebene nicht mehr mit der C-Level-Ebene identifizieren kann. Gleichzeitig verhindern diverse Teams auch den Trickle-Down-Effekt, über den wir vorhin geredet haben, dass Junior-Level nicht mehr befördert werden oder schlechter gemanagt werden, wenn sich das Senior-Level nicht mehr mit dem Unternehmen identifiziert. Es ist also noch viel zu tun. Inwieweit man die gläserne Klippe als relevant oder nicht relevant einschätzt, in der eigenen beruflichen Entscheidung, das ist jedem persönlich überlassen. Wichtig ist nur, aufmerksam an dieses Thema heranzugehen. Und zwar nicht nur als Frau, sondern auch als Mann. Aufmerksam darauf zu achten, ob dieses Phänomen im konkreten Fall vielleicht in die Entscheidung mit eingespielt hat. Und je transparenter Ausschreibungen und Besetzungen insbesondere auf C-Level-Ebene stattfinden, desto eher können wir dagegen auch angehen. Denn idealerweise heißt es nicht mehr nur Think Manager, Think Male, Think Crisis, Think Female. Im Idealfall heißt es genauso Think Manager, Think Female, wie es Think Manager, Think Male heißt. In wenigen Tagen erfahren wir, ob Kamala Harris die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten geworden ist. Und nun könnt ihr ein bisschen genauer darauf achten, welche Herausforderungen sie als erste Frau an der Spitze der Vereinigten Staaten erwarten kann. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Unsere nächste Folge erscheint am 2. Dezember und beschäftigt sich mit der Frage, wie NS-Raubkunst und koloniale Kulturgüter in Deutschland und Österreich restituiert werden können und welche Rolle die Washingtoner Erklärung dabei spielt. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Thank you.